So, hallo und herzlich willkommen zur Folge 33 des Audiopreneur Podcasts. Heute habe ich im Studio einen ganz besonderen Gast, nämlich Jörg Mold. Der deutsche Bitcoin-Papst, so wird er ja genannt.
Der Audiopreneur Podcast, der Podcast für Audio-Professionals, HiFi-Enthusiasten und alle Audiotechnik-Verliebten mit Tom Erl.
Jörg, hallo, servus, grüß dich.
Ja, grüß dich. Da sind wir wieder.
Unsere Hörer fragen sich sicher, wie lange bist du denn eigentlich schon in dieser Kryptowelt? Wie lange machst du das jetzt schon?
Naja, ihr müsst euch so Folgendes vorstellen und guck mal, ich bin aufgewachsen 1972 und viele meiner Freunde haben so Familien gehabt, ne, so handwerksmäßig, der Elektromeister, der seinen Sohn zum Elektromeister gemacht hat, ne, und mein Vater hat dann gedacht, gib mir mal einen Hammer und eine Bohrmaschine, ja, und dann habe ich ungefähr dreimal aus der Wohnung Dresden 45 gemacht, ja, und dann haben die schnell festgestellt, aus dem wird nichts mehr, ne, so, und dann hat mein Vater zu mir gesagt, gut, dann kriegst du jetzt eben halt einen Computer. Und damit hat es eigentlich angefangen. Mhm. Die haben schnell erkannt, dass ich da sehr schnell fähig war, Sachen zu programmieren. Mhm. Haben mich dann rund um die Welt auf Lehrgänge geschickt. Da muss man heute auch nochmal Danke sagen. Und dadurch habe ich natürlich viele Leute am Anfang kennengelernt. Auch die Leute, die zuerst Internet hatten zum Beispiel. Ne? Wenn du so viel unterwegs bist, das ist ja immer nur eine Handvoll Leute, die irgendwas machen und bevor das in der Masse auftaucht.
Du kommst ja aus der Ära wie ich, Akustikkoppler und Modem, das kennst du ja
richtig,
alles noch.
C64, VC20 mit Datasette und
genau wie ich.
Ja, ne, diese stundenlange Laden und warten, dass nichts passiert. Ja. Muttern wischt über den Computer rüber, alles weg, ne, weil es keine Speichermedien gab. Ne?
Es war überall dasselbe, egal.
Ja, Happy Computer, alles abgetippt. Ne? Ja,
genau. Und dann ging es weiter bei dir, gell?
Ja, und dann ging es weiter, dass ich eben halt dann über Kurse und Programmierung so weit gekommen bin. Wir haben dann früher auch so Spiele gekriegt, ne? Ich habe dann auch viel Musik auf dem Computer gemacht. Mhm. Das hat aber so einmal angefangen. Und dann kommst du natürlich auch so in diese Szene rein, sag ich jetzt mal. Und das ist aber dieselbe Szene, die dann mit Anfang des Internets, so 1995, das ist angefangen hat, sich Gedanken zu machen, komm, wir wollen eine freie Welt, weil alle gedacht haben, komm, so Staatsfeind Nummer 1 mäßig, ne, das geht zu weit. Mhm. Ne, wie können wir denn eine Gesellschaft ohne Bargeld aufbauen, nur digitales Geld, was keine Bank kontrolliert? Mhm. So, und da gab es dann so Projekte wie DigiCash, also so Bitcoin-Projekte, M-Projekte und sowas alles, wie die alle hießen. Da gab es hunderte von verschiedenen Projekten. Mhm. Und da kennt sich die Szene einfach aus. Ja. So, ne? Und dann haben die mich immer gerne mal eingeweiht und gesagt, Mensch, was meinst du denn dazu? Ja. Mal einen Senf dazu gegeben. Aha. Und wir waren eigentlich ganz gut davor, weil 2001, 2002, da sind wir dann aber an eine Grenze gestoßen. Ja. Wir haben einfach diese Technik nicht sicher gekriegt. Ne?
Okay, also das heißt, also ihr wart hackbar oder es wäre einfach nichts geworden damit?
Ja, wir haben uns selbst gehackt. Also ich kann ja hacken. Und ja, und das ist eben halt immer gewesen, wir haben was erfunden und dann habe ich und andere Leute einen Angriff dagegen gestartet, ne? Ja. Und dann haben wir festgestellt, was sollen wir den Menschen anbieten, wenn morgen ihr Geld weg ist, ne?
Ja.
So, und dann hat das Ganze brachgelegen bis 2007 und da kam dieser ominöse Satoshi Nakamoto und ja, es ist eine Person und der hat einfach nur weiterentwickelt, was schon da war.
Aha, ne? Okay.
Das ist immer so. Also Technik, das weißt du selber.
Ja,
ne?
Ja, klar.
C64 und heute PowerPC, ne? Da sind Welten zwischen.
Absolut,
und, das hat sich weiterentwickelt und genauso hat sich ja auch die Systematik weiterentwickelt. Und der hat einfach die Erkenntnis gehabt, ich nehme die Bausteine, die ihr habt, mach noch das oben drauf und zack. Und es hat phänomenal, es hat funktioniert. Und dann auch noch gerade 2008, es hat auch von uns keiner mit der Wirtschaftskrise gerechnet. Das kam einfach dem Bitcoin in die Hände gespielt, wollen wir es mal so sagen. Ja?
Okay.
Und dann haben wir gesagt, okay, dann schmeißen wir es auf den Markt drauf.
Ja.
Und vielleicht mal so, damit man auch weiß, dass es eine junge Software war oder dass wir eben halt auch schon früher Gedanken gemacht haben, was ist eigentlich, wenn das ganze System überblasen wird. WikiLeaks zum Beispiel hatte ja so Probleme mit PayPal, ne? Kontendicht und so und dies und jenes.
Absolut, ja.
Und dann hat man ja gedacht, Mensch, jetzt Bitcoins da rein, ideal, keine Bank dazwischen, spenden. Und da hat damals Satoshi Nakamoto auch gesagt, Leute, lasst die Finger davon weg, wir sind noch nicht so weit, dass wir das in der Höhe skalieren können und was dann passiert, weiß kein Mensch, lieber noch ein bisschen Entwicklungszeit, ne?
Okay, also ihr habt euch wirklich Zeit gegönnt jetzt und seid dann noch nicht auf dem Markt draus.
Genau, also wir waren schon auf dem Markt drauf, aber eben halt WikiLeaks wäre zu groß gewesen für das Projekt. Da waren eben halt noch nicht die Erfahrungswerte drauf. Guck mal, das ist so, du bringst heute ein Auto raus, dann fährst du 1000 Testrunden und dann, wie bei Tesla zum Beispiel, und bei der 1 Millionsten knallt das Auto gegen die Wand.
Ja.
Und das wollte man eben halt vermeiden, weil es hier wirklich um Geld geht und dann einfach sagen, erstmal kleinen Bereich und erstmal so unter Leute. Das war ja auch mal gedacht, dass so der ausländische Arbeiter seine Gelder zurück in die Heimat schicken kann, ohne dass er bei Western Union oder bei den Banken 10-14% bezahlt. Ne?
Mhm. Okay. Und dann kam diese ominöse Person, ja, und die hat gesagt, okay, wir machen es sicher, ja?
Ja.
Wie lange habt ihr dann dran gearbeitet, bis es einigermaßen so hatte, dass ihr gesagt habt, okay, wir können jetzt größer skalieren, wir können das Ganze größer machen jetzt?
Also der Gavin Andresen hat dann sehr eng mit dem Satoshi zusammengearbeitet und hat dann wirklich sag mal, die nächsten 2 Jahre wirklich da eng dran gearbeitet, um das alles so hinzubekommen, dass es läuft. Also der ist ja 2008 auf den Markt gekommen, 2009 hat man den das erste Mal in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und ja, und dann ging das so weiter bis 2010, 2011, aber da war schon soweit fertig.
Okay.
Und ja, dieser, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, eine Pizza ist schuld, dass er einen Wert hat. Ne?
Diese Domino-Geschichte, ja
diese genau. Domino-Geschichte, die ist dann ja auch noch eingetreten. Und,
ja, richtig. Die war ja pressetechnisch Wahnsinn, ja.
Ja.
Und da kam auch dann der Bitcoin so richtig irgendwie in alle Munde, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also man hat davon gehört, man hat den Begriff das erste Mal gehört mit dieser Domino-Pizza, genau.
Richtig, aber das war der erste Realwert, wie ich ihn nenne. Ne?
Ja.
Du hast einen Wert, eine Pizza gegen eine Ausgabe. So, und dann hat das aber keiner wahrgenommen, dann ist so Silicon Valley dann hinten eingestiegen und so, und dann ging das auf Fahrt, dann sind die Investoren reingekommen, ist das eigentlich mehr so ein Trading-Objekt geworden, ne? Wie die alten Börsen funktionieren mit Aktien.
Ja.
So, und das ging bis 2013 gut, dann habt ihr gesehen, dann wurden ganz viele Bitcoins geklaut. Kann man simpel erklären, wenn ich heute meine PIN- und TAN-Nummer in einem Schließfach bei der Bank lasse, die Bank sieht, da liegen ein paar Millionen drauf und dann kommt ein Mitarbeiter auf die Idee, mach den Tresor aus, nimm deine PIN und TAN-Nummer da raus und überweist mir das einfach selber irgendwo hin. Ja, und dafür waren die Menschen einfach damals nicht sensibilisiert, das nennt man in unserer Welt Private Key. Und die haben aber nicht drauf aufgepasst, die haben gesagt, oh, es geht immer weiter. Ja. Und dann ist das Ding eingekracht auf $250 wieder zurück, aber wir sehen, 2 Jahre später, wir haben jetzt einen Preis von $9,000.
Ja, Wahnsinn, also ein riesen Preisanstieg selber. Und es ist ja auch die einzige Blockchain, die überhaupt noch nie gehackt wurde.
Genau, das liegt an dem System. Das ist genau dieses Phänomen, was Satoshi Nakamoto geschafft hat. Er hat gesagt, wenn wir frei sein wollen, dann müssen wir einen Code haben, einen Programmiercode, der weder von mir verändert werden kann, ja, oder von irgendjemandem. Das heißt also, ich muss mich selbst ausschließen. So dieses Prinzip, die Ägypter haben damals so ihre Architekten mit eingemauert, ne? So. Ja, und jetzt hast du eben halt die Möglichkeit, über ein System, was seit 1978 besteht, so Kryptoverschlüsselung, kannst du einen Code erzeugen, wo du dich selbst aus deinem Programm aussperrst und dein Computer, der das erzeugt hat, nicht mehr in der Lage ist, das zurückzurechnen.
Mhm.
Ja, so und sicher.
Super.
Wir sehen.
Ja, also absolut interessantes Thema. Jetzt ist es ja so, du besitzt auch ein paar Bitcoins. Unsere Hörer fragen sich sicher, in welcher Größe? Du musst es nicht nennen, aber kann man sagen, gehörst zu den größeren, größten Bitcoin-Besitzern, kann man das so sagen, neben den institutionellen Anlegern? Oder?
Ihr müsst euch vorstellen, als ich angefangen habe, da haben vielleicht 100 Leute von Bitcoins gewusst, ja? Und da wurden alle 10 Minuten 50 Bitcoins ausgegeben. So, und
dann kann man sich ungefähr vorstellen, und du warst ganz von Anfang an.
Ich war von Anfang an dabei, und das ist natürlich dann...
Dann ist klar, was da an Macht und an vor allem an Geld auch da ist, ja. Jetzt ist es so, du hast jetzt ja gerade ein Buch rausgebracht, du hast ja die Satoshi School gegründet. Wann ging die an den Start?
Ja, die Satoshi-Schule habe ich eigentlich schon 2009 ins Leben gerufen, weil ich gedacht habe, man muss da draußen den Realwert steigern. Also ich war schon früh klar, ich muss irgendwie sehen, dass wir einen Weg finden, um in den einzelnen Ländern Leute davon zu überzeugen, Mensch, mach doch einen Laden und dann nimmt doch im Laden Bitcoins an. Ne? Das war für mich eigentlich immer oberstes Ziel, weil ich bin so ein Game-Changer-Typ, wo ich dann einfach sage, irgendwann wird dieses System das alte Geld ablösen. Überschuldung kennen wir alle, das Thema, keine Zinsen mehr. Und habe aber immer daran geglaubt. So, und großer Verfechter davon. Und dass ich jetzt aber Schulungen direkt gebe, also im allgemeinen Bereich auch, das hat mit dem Grexit angefangen. Weil da haben die Menschen das erste Mal gemerkt, so richtig, was ist eigentlich, wenn die Bank meine Konten sperrt, ich nicht mehr über das ganze Geld verfügen kann. Dann hat mir der Brexit noch reingespielt. Ja, und da haben wir dann auf einmal ganz viele Kunden gehabt, die gesagt haben, ja Mensch, wenn ich das jetzt benutzen kann, dann kann ich ja auch wieder im Ausland handeln, weil die Griechen haben ja nur das Problem, die können zwar innerhalb des Landes das Geld verschiffen, wie sie wollen, aber sie können eben halt ihre ganzen Geschäfte mit ihren ausländischen Partnern nicht mehr so machen, wie sie wollen, aufgrund der Geldmengenbegrenzung. Und mit Bitcoins geht's auf einmal wieder, ne?
Okay, und dann bist du hergegangen und hast gesagt, okay, wir müssen das an die Leute bringen, wir müssen das erklären, auch der kleine Mann soll es verstehen, der Realwert soll irgendwie gesteigert werden und du willst das auch wirklich, also du bist auch jemand, der sagt, okay, das ist auch deine Überzeugung, du machst es jetzt nicht, weil du irgendwie Geld verdienen willst, sondern du machst es, weil du überzeugt bist von dem Ganzen.
Ja, das ist auch immer das Lustige, wenn ich auf Konferenzen bin, ne? Also ich bin ja bei Fintech sozusagen im Haifischbecken der digitalen Versklavung, so nenne ich das mal einfach und dann zeige ich denen die Grenzen auf und wenn man so viel Bitcoins hat wie ich, zu dem Preis jetzt, dann ist Geld eine untergeordnete Rolle.
Absolut, ja.
So, und mir geht es darum eben halt, dass ich, wir haben einmalig jetzt die Chance, unsere gesamte Gesellschaft, unser gesamtes Miteinander umzuändern in einem Weg, der vorher nicht gekannt ist. Mal ganz blöd, ihr hört ja immer die bösen Jungs oder so. Ne? Mir ist es egal, wer da oben eine Million reinschiebt. Wenn ich heute den ärmsten Schlucker auf der Straße zeige, wie Bitcoins funktioniert und irgendwie sage, den nächsten Schnaps, naja, Schnaps ist nicht, aber wenn er noch nicht ganz so weggetreten ist,
ja,
weißt
du, ja,
was ich meine?
Ja, ich weiß, was
so,
du meinst.
Nur die Differenz aus.
Das nächste Brot, sag ich jetzt
ja,
mal.
Ja, das einfach aus der Differenz bezahlst, ja, und dann wartest du wieder 2 Wochen, bis die Differenz geschieden ist und dann wieder ein Brot kaufst,
ja,
dann hast du einen Wohlstand erzeugt, ja, den du vorher nicht hattest.
Absolut.
Und dass der das machen kann, ja, kommt ja gerade dazu, dass eben halt alle oben Geld reinschieben. Also die selbst Banker, also wie JP Morgan, kaufen ja Bitcoins. Ja. Haben wir gesehen, jetzt die Wall Street steigt ein. Mhm. Und die pumpen ja alle Geld in die Bitcoins rein. Und der Kleinste da unten, der nur 5% von seinem Gehalt. Und mehr braucht man nicht, das ist Geld. Vergesst ja das nie. Mhm. Ja, ich kann auch 10 Euro in Bitcoins umwandeln. Und diese 10 Euro in Bitcoins umgewandelt sind ein Jahr später eben halt dann 80 Euro. Ja, so. Und das ist der Effekt. Das ist das.
Du bist jetzt der Meinung auch, und ich übrigens auch, dadurch, dass die Bitcoins ja begrenzt sind in der Menge. Ja, es gibt ja, glaube ich, nur 21.
Am Ende gibt es 21 Millionen, ja.
21 Millionen, genau. Du glaubst daran, dass grundsätzlich die Tendenz immer, weil es ja begrenzt ist, nach oben geht. Also du glaubst jetzt nicht, dass das wieder runterfällt auf 1 Euro zum Beispiel Fiat-Währung, sondern also du glaubst, also durch die Begrenzung geht es auf jeden Fall immer nach oben, ja?
Ja.
Okay.
Das ist daraus begründet, dass das nur nach oben gehen kann. Wir haben ja mal gesagt, ich habe ja auch gesagt, die Ausgabe ist jetzt seit Beginn 50 alle 10 Minuten. Aha. Und alle 4 Jahre wird diese Ausgabemenge begrenzt, damit wir dieses Jahr 2140 erreichen. Letztes Mal war das Halving in 2016.
Ja.
Und wir haben jetzt alle 10 Minuten eine Ausgabe von 12,5 Bitcoins.
Ja.
Die Nachfrage, wie ihr ja von Anfang letzten Jahres bis heute gesehen habt, ist ja exorbitant gestiegen.
Klar.
So, und jetzt wird die Menge auch noch halbiert und die Nachfrage steigt. Das heißt also, jetzt muss man die Menge ja splitten.
Ja.
Und dadurch muss ja ein neuer Wert höher werden. Das heißt also, der kann nur steigen, spätestens wenn das Halving kommt.
Absolut, ja. Also ihr habt jetzt schon gehört, wie das begründbar ist. Und ich hatte auch viele Fragen, ja, das mit dem Bitcoin und so, und der ist ja dann wieder 1 Euro irgendwann, das ist ja nur eine Blase. Genau deswegen ist es eben nicht diese Blase. Und durch diese Begrenzung und auch durch diese vielen Anleger, die jetzt drin sind, kann man davon ausgehen, dass es so ist, wie der Jörg jetzt gerade im Augenblick gesagt hat. Jörg, du hast jetzt ja auch ein Buch geschrieben und mit diesem Buch selber willst du das Ganze noch ein bisschen an die breitere Masse bringen. Um was geht's denn da? Ist es eine Art Lehrbuch? Ist es Bier Ernst? Oder was zeigst du da auf in diesem Buch?
Also das Buch, die Bitcoin-Generation heißt das.
Ja.
Das ist ein Buch, wo ich angefangen habe, drüber zu schreiben. Einmal die Geschichte des Bitcoins einfach, dass man so ein bisschen meine Vision nachvollziehen kann. Ne? Dass ich eben halt nicht aus dem Trading-Bereich komme, sondern einfach sage, je mehr Leute Bitcoins im Handel auch akzeptieren, so wie in Japan jetzt, umso mehr steigt der reale Wert. Ne? Mhm. Auto gegen Bitcoins, dann habe ich eben halt ein Auto im Wert von Bitcoins, dann habe ich einen realen, anfassbaren Wert.
Okay.
Und das beschreibe ich da einfach mal drin, wie dieses System gemeint ist. Und dass ihr einfach mal nachvollziehen könnt, was haben wir uns eigentlich dabei damals gedacht. Wir haben auch mal zusammengesessen und haben gedacht, wir wissen nicht, was es wird, aber wir haben ein Ideal dahinter. So.
Mhm, okay.
Und dann gab es einige, die gesagt haben, nö, das wird Trading und haben losgelegt, Roger Ver zum Beispiel oder solche Leute.
Ja, ja.
Und in dem Buch gehe ich einfach mal von der Seite aus, von meiner Vision. Und deswegen rede ich auch nie davon, dass es mir um Geld geht, sondern ich habe wirklich dieses Gefühl, ich kann wirklich, man kann die Menschheit grundlegend nochmal auf eine neue Basis stellen. So, und
du, dir geht es ja auch darum, du willst wirklich die armen Leute, auch in den nicht so guten Ländern, sag jetzt mal so in Afrika oder sowas, du willst auch alle mitnehmen, ja?
Ja, genau. So wie jetzt zum Beispiel war ich jetzt in Bali,
ja.
Da haben wir dann Folgendes gemacht, da haben wir jetzt $30.000 gespendet, 20.000 ist für so einen Bus, der Behinderte abholen kann, die haben sehr viele Behinderte in seinem Krieg. Und, in Bali ist es so, wenn du da, sag ich mal, da hast du so einen Umrechnungswert, du gibst $100 aus, hast aber für die Leute was im Wert von $5.000 gemacht, ja.
Mhm.
So, und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir diesen Bus für 20.000, 25.000 und 10.000 lassen wir jetzt einfach mal in Bitcoins liegen, damit die sehen, der Wert steigt, ich kann den Fahrer bezahlen, ich kann das Benzin bezahlen, ne?
Geniale Idee.
Einfach aus der Differenz.
Mhm. Absolut.
Und damit jetzt die Leute das nicht selber vor Ort machen, haben wir das dem Chef vom Rotary Club anvertraut, das Geld, den wir sehr gut kennen, und der bringt ihnen das jetzt bei. Sukzessive, wie man sowas macht.
Ja.
Weil es ist die eine Sache, etwas zu erzählen und die andere Sache, diesen Prozess einzuleiten, dass die Leute umdenken lernen. Ne?
Okay.
So, und dieses Buch ist eben halt auch darauf gemünzt, dass man eben halt den Leuten das Vertrauen gibt, da kommt keine Regierung und schaltet das ab, die Banken können das nicht abschalten. Warum haben wir den in 10, 15 Jahren noch? Das ist ja die große Frage, die die meisten da draußen haben.
Ja.
Na? Und dann zum Beispiel auch steuerrechtliche Betrachtung. Ne? Jeder wird verstehen, wenn Opa oder Oma oder der beste Freund, die Freundin schwer krebskrank ist, dann müssen dafür Medikamente gekauft werden und die fallen nicht vom Himmel. Und das kann sich eine normal durchschnittliche Familie, wo die Mutter bei Aldi an der Kasse arbeiten geht und der Vater vielleicht noch 1.500 Euro nach Hause bringt, weil er Lagerarbeiter ist, die können sich das nicht leisten.
Absolut
das stimmt,
nicht,
ja. Nee. Ja okay. Also brauchen wir ein soziales Netz. Mhm. Ist nachvollziehbar. Also werden die Menschen immer begreifen, wir müssen Steuern zahlen.
Nachvollziehbar.
So, und da machen wir auch eben halt in dem Buch, bin ich mal drauf eingegangen, wie kann man das eigentlich machen?
Ja.
Zum Beispiel, der Bitcoin hat ja auch für Firmen einen riesen Mehrwert. Er ist ja in Deutschland als Devise. So, mal einfach ein blödes Beispiel. Du hast eine kleine Firma mit 5 Elektrikern und du willst dir mal wieder einen neuen Bus kaufen. Dann nimmst du einfach die Bitcoins, machst eine Bilanzierung, gehst also weg aus deiner Einnahmenüberschussrichtung in die Bilanzierung.
Ja.
Und da kannst du in der passiver Seite, da kannst du dann sagen, ich lege da 5 Bitcoins rein, mal als Beispiel.
Ja.
So, und dann musst du die aber nur einmal versteuern zum Zeitpunkt der Einlage. So, und wenn die dann wachsen, damit kannst du auch den Firmenwert steigern, du steigst deine Kreditwürdigkeit und alles. Und all so ein Beispiel gebe ich auch in dem Buch, damit man auch sieht, wie der Bitcoin sich auch auf solche Sachen auswirkt. Ne? Sondern einfach mal von der Sache, das ist Geld und wie kann ich Geld genauso wie unser Geld benutzen. Einfach mal so aus der Sache heraus.
Und du betrachtest es ja auch steuerrechtlich. Du sagst ja, in der EU ist der Bitcoin als Devise anerkannt. Man hört ja auch da relativ viel Blödsinn. 25% Besteuerung, Aktien und so weiter. Du sagst also auch, so ist es in Deutschland und so ist der aktuelle Stand. Aber ihr geht noch zum Steuerberater, lässt euch beraten, wenn er handelt und so weiter. Ja. Wie machst du das so genau?
Ja, also in dem Buch, der Buch hat ja nur einen aufklärenden, hinweisenden Faktor. Zum Beispiel, wenn ich da reinschreibe, dass der Bitcoin mehrwertsteuerbefreit ist. Ne? Ja. Das ist Fakt. Das kannst du nicht umstoßen, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, in Deutschland wird er als Devise behandelt seit 2013 durch die BaFin, dann gibt es ja auch Devisengesetze und so weiter.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel reinschreibe, der Bitcoin, und das ist auch Fakt, wenn ihr den einfach kauft, liegen lässt, dann ist ein Wertzuwachs. Das ist genauso, wenn ihr den Dollar umtauscht und der jetzt auf einmal nicht mehr 1,50 Euro wert ist, sondern 2 wert ist. Dann müsst ihr das ja auch nicht versteuern, weil ihr den Dollar gekauft habt. Ne? So, dann kann aber zum Beispiel jetzt in dem Moment, wo wir reden, kann ja eine Gesetzeslage rauskommen, die ich erst übermorgen lese. Das heißt, in dem Moment würde ich dann mich selbst überaltern, sagen wir es mal so.
Ja, ja, das ist,
so, und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, das ist einfach so, sondern dann muss man wirklich nochmal zum Steuerberater gehen.
Du weißt auch nochmal hin in den Videos, habe ich gesehen. Also das ist auch wirklich auch hier nochmal ein Hinweis. Bitte nochmal zum Steuerberater gehen. Wie kann man das Buch bestellen?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es kommt demnächst jetzt die ISBN-Nummer raus. Wir haben jetzt ganz viele Exemplare liegen. Ihr könnt einfach Buchbestellung@Satoshi mit SH geschrieben, minus school, also das englische Wort school, .com. Da schreibt ihr einfach eine E-Mail hin und dann bekommt ihr eine Antwort, wie ihr das bestellen könnt, wie der Ablauf ist, und dann bekommt ihr so ein Exemplar nach Hause geschickt. Kostet zurzeit 14,80 Euro. In Bitcoins.
In Bitcoins.
Ja, das machen wir extra, ne? Weil soll ja auch Bitcoin-Buch auch ein bisschen Mehrwert haben. Dann habt ihr mal eine Grundlage, euch damit auseinanderzusetzen. Natürlich könnt ihr das dann auch, wenn wir die ISBN-Nummer raus haben und die euch schicken, auch ganz normal im Buchhandel bestellen.
Ja, super, super. Ich verlinke euch das unten auch nochmal im Podcast und dann schauen wir uns das mal nochmal an. Für mich noch ein wichtiger Punkt, du bist so ein bisschen gegen die MLM-Systeme. Da sind ja relativ viele am Markt. Du hast da auch zwei Gruppen auf Facebook. Die Satoshi School Gruppe und du hast noch so eine MLM-Scam Gruppe. Ja, um was geht's denn da?
Ja, da geht's darum, wir haben ja leider mit der Digitalisierung viel erlebt, dass Menschen was erzählt bekommen, weil sie keine Ahnung haben, wie sie das überprüfen können. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel erzähle, wir haben eine Blockchain. So, dann hast du gehört, es gibt eine Bitcoin-Blockchain, die ist nicht gehackt. Jetzt hast du ja aber keine Möglichkeit, das selber zu überprüfen, weil du gar nicht wüsstest, wo du da ansetzen solltest.
Absolut, ja.
So, und jetzt ist gerade so dieser Hype, alle reden davon und die sehen dann ja, dass der Bitcoin Wert hat. Und dann gibt es einige, die sagen, guck mal, jetzt ist der Bitcoin gestiegen und ihr wollt ja auch Bitcoins haben, dann kommt doch zu uns und wir bieten euch die Herstellung von Bitcoins an und ihr könnt euch daran beteiligen. Und dafür kaufen wir da ganz viele Rechner von eurem Geld, ja. So, jetzt sitzt du da erstmal und dann zeigen sie irgendwelche Rechner, die sie aufgebaut haben, in irgendwelchen Lagerhallen. Und das kannst du aber gar nicht überprüfen, weil du fliegst da ja gar nicht hin vor Ort.
Ja, da gibt es ja Leute, die stellen sich vor irgendwie fremde Anlagen und machen Videos. Der versteht da gar nichts irgendwie aus dem Land. Ja.
So, oder das Beste ist, die Menschen glauben dann daran, das ist ja immer so eine Sache. Wenn du jetzt heute, ich sag mal, du hast einen Job, der dir nicht gefällt, so, und hängst da in dieser Tretmühle drinnen und träumst davon, Mensch, wäre doch toll, wenn Maschinen mein Gehalt produzieren, ja?
Ja, klar.
So, dann möchte ich da raus, ne? Ja. Und dann glaubst du eigentlich fast alles. Wir haben da eine Sache so wie Platincoin zum Beispiel, ne? Da stellen sich ein paar Leute vor die Kamera und sagen, Jungs, jetzt schicken wir den PIN und TAN-Nummer, die haben wir jetzt auf einer Box gesichert und dann schicken wir das Ganze in den Himmel rein, dann sind die ganz sicher da oben. Und
irgendwie Soja-Raketen.
Ja, mit Soja-Rakete.
Oder Weltenergie.
Ja, und ich bin dann derjenige, der tatsächlich alle Raketenbasen der Welt anruft und sagt, habt ihr eine Soja-Raketen-Start? Und auf einmal zeigen die ein Video, wie die Rakete explodiert. Und auf einmal auf einem anderen Video, jetzt haben wir sie heimlich hochgeschickt, oh, wir kriegen gerade keinen Kontakt. So, und stell dir mal vor, du hast da 20.000 reingestellt.
Glaubt es wer, ja?
Ja, das glauben welche am Anfang, weil die glauben, Und das ist das ist die große Gefahr dabei. Das ist auch gerne an die Hörer hier mal so, oder? Wenn ihr glaubt ja immer, ihr habt das nächste große Ding verpasst. Diese Leute argumentieren ja damit. Hättest du in Google-Aktien investiert, hättest du in Apple investiert, dann wärst du heute ja ganz anders davor. Und dann sagen alle, ja, hättest du vor 5 Jahren Bitcoins gekauft? Ja. Und wir denken immer, wir verpassen das große Ding. Aber denkt einmal drüber nach. Wir haben nur ein Amazon, wir haben nur ein Google und wir haben auch nur ein Internet und nicht 50 verschiedene.
Absolut.
Ne, bin ich bei dir. Wir haben auch 1000 verschiedene Währungen da draußen, aber wer ist denn die Leitwährung? Der Dollar. Ganz einfach. Und hier ist der Bitcoin der erste, weil keiner wird doch jemals wieder ein System wie den Bitcoin erfinden, das nichts kostet, auf den Markt schmeißen, Programmierer bezahlen, die heute unbezahlbar sind, von denen es sowieso zu wenig gibt und dann Monate Arbeit da reinstecken und dann sagen, hier, alles für frei, ne? Und dann sagen die Leute auch noch, das ist dezentral. Und jetzt einfach mal überlegen, beim Bitcoin kann keiner den Code verändern dahinter, ne? Also wir haben so ein Kassenbuch, so, und wenn das Kassenbuch kaputt geht oder der Code kaputt geht, können die anderen Computer das alles wiederherstellen. Nur so wie man das aus einer Firma kennt, der Anwalt hat einen Backup-Server stehen, So, und wenn sein Dings ist, nimmt er das Band raus und spielt das wieder rein. So, und davon gibt es in der Bitcoin-Welt Millionen von Computern. So, und jetzt haben wir auf der anderen Seite eben halt dieses Ding, dass das eben halt aufgesetzt worden ist und du jetzt eben halt das Programm nicht verändern kannst und jetzt sagen kannst, ich kann das stoppen. Wenn ich jetzt aber was Neues mache, so wie die, und ich will Geld damit verdienen und da Geld rausholen, dann muss ich diesen Code dahinter machen können, also verändern können. Dann muss ich den anpassen können, weil ich will den ja dann verkaufen nach außen auch. Und bei den MLMs ist es auch so, wir haben ein dezentrales Netzwerk, aber wo gebt ihr euer Geld hin? Und der Witz daran, und jetzt kommt's. Ihr gebt eures Geld, wechselt ihr erst in Bitcoins um und gebt denen dann den MLM. So, jetzt habt ihr eben halt ein Bitcoin reingeschickt für 9.000 und dann müsst ihr ja erstmal das Geld wieder an den Anteilen rauskriegen und die Frage ist ja, ob die Firma überhaupt so lange lebt. Und dann seht ihr, wie der Preis von 9.000 auf einmal auf 12.000, 13.000 raufgeht und dann kommt auf einmal diese große Erkenntnis, ja, hätte ich den jetzt liegen gelassen, dann wäre ich aber besser dran gewesen. Das ist so, was wir so ein bisschen aufzeigen dann eben auch. Und dann auch mal zeigen, guck mal, die Firma geht morgen pleite. Ja, vielleicht hast du es mitgekriegt. Ich habe mal 4 Dinger vorausgesagt, alle weg heute.
Habe ich alles mitbekommen. Also eine interessante Gruppe. Kann man in diese Facebook-Gruppe einfach kommen? Kann man da einfach zu dir kommen?
Oder? Ja, genau. Also die Facebook-Gruppe Satoshi School-Gruppe auf Facebook suchen. Und dann einfach Mitgliedsanfrage stellen, wir lassen jeden rein. Wir haben früher mal selektiert, so dass nicht auch welche dabei die MLMs verteidigen, aber ich habe gemerkt, das macht viel mehr Spaß, wenn sich die Leute dann untereinander zerfleischen.
Ja, auch eine Taktik.
Genau. Und, und dann könnt ihr da reinkommen. Ich mache da jeden Tag, weißt du ja auch, so 2 Videos mindestens rein, auch auf YouTube gibt es da Satoshi School mit Videos, wo ich dann aber auch über die Neuigkeiten in der Bitcoin-Welt berichte. Ne?
Okay. Ja, super. Jörg, du machst ja auch Seminare. Du machst jetzt in München ein Seminar, glaube ich, eines der nächsten. Auf der Homepage bei dir sind immer die ganzen Seminartermine.
Genau.
Wie melde ich mich da an?
Das ist ganz einfach. Wir haben auch wieder eine E-Mail-Adresse, anmeldung@satoshi-school.com.
Kommt auch unten in die Kommentare dann rein.
Genau, und da könnt ihr euch einfach anmelden. Nehmt einfach mal das Stichwort Antenne Bayern und München, da wird im Januar, am 20. Januar, das sind mal 2 Tage, Sonntag und Sonntag machen wir so einen 2-Tageskurs, wo ihr dann lernt, wie funktioniert diese Bitcoin-Blockchain, einfach mal einfach erklärt, für jeden nachvollziehbar. Warum kann eine Region das nicht abstellen? Und all die Fragen, die euch so kommen, die beantworten wir da. Wir zeigen euch mal, wie man Wallets einrichtet, welche verschiedenen Wallets gibt es, wie komme ich an eine Kreditkarte für so ein Wallet ran? Das alles erklären wir dort. Das geht vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. So, und das kostet normalerweise 250 Euro, aber sagen wir mal, hier für die Antenne-Hörer machen wir den für 100 Euro Spezialpreis. Also wie gesagt, Antenne Bayern. Und
als dann Stichwort bitte geben, genau, super.
Und dann erhaltet ihr eine Einladung mit den Details, wo das stattfinden wird, in welchem Hotel das stattfinden wird, in welchem Konferenzraum. Ja, und das bekommt ihr dann alles von uns.
Jörg, herzlichen Dank für diesen Rabatt für unsere Hörer. Ich habe mich gefreut, dass du hier bei uns warst, bei Antenne Bayern und bei mir im Podcast. Danke nochmal. Wo geht's jetzt als nächstes auf der Welt hin bei dir?
Ja, wird lustig. Also jetzt morgen habe ich zum Beispiel erstmal noch einen Kurs in Vorarlberg, im schönen Österreich. Ja, und dann von da aus fliege ich dann am Sonntag auch gleich nach Moskau rüber, wo ich eine Woche an der Universität in Moskau unterrichten werde und an der Hochschule dort. Ja, und dann geht Schlag auf Fall weiter, dann komme ich auch schon wieder, dann geht's mit Kursen in Wien weiter. Nach dem Kurs in Wien geht's dann nach Amerika.
So viel kann ich verraten.
Das ist also
der Chatsetter, du bist von einem Ort zum nächsten unterwegs. Ja, Wahnsinn.
Ja.
Recht herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank und euch alles Gute da draußen. Schöne Weihnachtszeit.
Ciao.
Sei ein Audiopreneur. Neugierig, innovativ, informiert.